E-Commerce Tracking ist gelöst. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Sonderepisode hier im Podcast. Dich wird jetzt eine Stunde lang das Thema Tracking erwarten. Hört sich total langweilig an, ist aber mega spannend, denn es ist ein bisschen wie in der Wissenschaft. Und zwar, wenn man anfängt, Licht zu messen, dann ändert sich die Richtung, in die es sich bewegt. Und ich denke, das wird auch in dieser Folge passieren. Falls du mal hin und wieder was hören solltest, wo du sagst, da würde ich gerne lieber visuell etwas dazu sehen, das hilft manchmal, die Dinge etwas besser aufzufassen, dann kann ich dir empfehlen, entweder diese Folge auch in Form von unserem YouTube-Video anzugucken, findest du auf unserem YouTube-Kanal. Das ist das große Thema Tracking, ich glaube, schon veröffentlicht an der Stelle vor einer Woche. Oder auf icosa.de/Ressourcen, inklusive dem PDF zum Download und all den Prozessen, die dazugehören. Dementsprechend, genau, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir legen jetzt los und dementsprechend würde ich sagen, ab geht die Post.
Der ultimative Guide für E-Commerce Tracking und wie du damit auch sofort 30% mehr Gewinn in deinem Unternehmen entdecken kannst. Das werden wir uns jetzt mal vorknüpfen. Ich freue mich total und heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen zu diesem Auszug unserer E-Commerce-Bibel, denn jetzt geht's ans Eingemachte. Es gab die letzten Jahre, ich glaube, wirklich mehr Tohuwabohu um das Thema Tracking als je zuvor. Falsche Glaubenssätze. Es gab viele Agenturen und Tools, die sich das Thema vorgeknüpft haben, gesagt haben, wir haben Tracking endlich gelöst. Und ich bin ehrlich, über 200 Brands bei uns sehen das Thema jetzt inzwischen ein wenig anders. Und wie das unsere auch achtstelligen E-Commerce-Marken denn so machen, die exakten Prozesse dahinter, die wirst du jetzt erfahren. Und dafür haben wir ein riesengroßes PDF vorbereitet, in das wir jetzt mal eintauchen werden und das wir uns vorknöpfen, damit du wirklich die exakten Prozesse direkt in dein Unternehmen implementieren kannst und als Geschäftsführerin und Geschäftsführer wieder weißt, worauf es denn eigentlich zu achten gilt. Ich würde sagen, wir schießen einmal los. Hier oben steht es nochmal, E-Commerce Tracking Frameworks für sofort 30% mehr Gewinn. Ja, ich freue mich, diesem Claim jetzt gleich gerecht zu werden mit den Inhalten. Ein Auszug unserer E-Commerce-Bibel, geschrieben und wunderbar formatiert von meiner Wenigkeit. Und ja, das Dokument fokussiert sich auf reine D2C-Online-Shops. Also das gilt jetzt weniger für irgendwie Dienstleister, Softwareunternehmen und so weiter und so fort. Also wirklich Online-Shops mit physischen Produkten bis 25 Millionen Annual Revenue, Annual Recurring Revenue. So. In diesem Dokument wirst du jetzt Folgendes finden. Alle bewährten Tracking-Systeme hinter mehr als 200 Online-Shops, wie sich deine Agenturen ihre Zahlen schönreden, um dir größere Tickets abzurechnen. Zahlen, Daten, Fakten aus über 200 Millionen Euro in E-Commerce-Sales, welche Trends jetzt lediglich Symptome der aktuellen Marktsituation waren und woher der Cashflow denn wirklich kommt. Und wie die richtige Interpretation deiner Zahlen der Gamechanger für dein Business sein kann. Denn das Thema Tracking ist absolute Chefsache. Und das werden wir jetzt mal machen. Attacke! Ja, das sind nämlich hier genau die Stories, für die wir Ecosa gegründet haben. Vom 1. Januar bis jetzt Mitte August in 2,5 Jahren hier auf über 10 Millionen Revenue-Retouren bereinigt. Das sind die Themen, die dann gehen, wenn man weiß, wo seine Euros reinfließen und wo sie wieder rauskommen und der ROAS nicht die heilige Metrik ist, über die man spricht. Ja? So, wir tauchen ein. Was für Tracking-Probleme haben wir aktuell? CEOs und CMOs gucken immer noch auf den ROAS. Ich habe es schon gerade gesagt, das wirst du jetzt im Laufe des Trainings herausfinden und des Guides, warum tatsächlich der ROAS nicht die heilige Kennzahl ist. Attributionstools wie Attribute, Tracify, AdMetrics oder klar, sind nicht über die reine Attribution. Achtung, gibt super sinnvolle Use Cases, aber die Attribution an sich ist die nicht die Lösung deiner Probleme, das wirst du rausfinden. Zahlen werden auch ohne den richtigen Kontext betrachtet. Auch das werden wir uns jetzt vorknüpfen. Es gibt ganz oft, und das sehen wir auch gerade von den Brands, die von 7- auf 8-stellige Umsätze gehen wollen, wenig Bereitschaft von Führungskräften, sauberes Controlling durch sauberes Tracking einzuführen. Langfristig hat man damit keine Chance, über 10 Mitarbeiter zu kommen, weil Systematisierungen des Cashflows und der umsatzwirksamen oder der Cashflow-wirksamen Aktivitäten unmöglich wird. Es ist auch schwierig, in der aktuellen Marktsituation entgegenzuwirken ohne exzellentes Tracking, bin ich ganz ehrlich. Man hat damit keine Symbiose aus der wichtigen Kreativität in den Werbemaßnahmen und den Zahlen aus dem klassischen Controlling für D2C-Brands, was faktisch mit eines der wichtigsten Themen sind. Dann, weitere Probleme, die daraus kommen. Es Founder schlagen sich die Köpfe ein, nicht nur untereinander, sondern auch mit den Agenturen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist wirklich ganz schlimm. Hat dementsprechend, wenn auch keine Agentur drin ist, unnötige Team-Meetings und endlose Diskussionen, weil keine Single Source of Truth im Unternehmen existiert, auf der man sehr datenbasierte Entscheidungen treffen kann. Und die meisten denken nach wie vor, Google Analytics, das Werbekonto und das Shop-Backend reichen aus, um das sauber zu machen. Die meisten wollen Tracking einfach nur, um ihre Sucht nach Zahlen zu befriedigen, in der Hoffnung, Antworten auf Fragen zu bekommen, die sie noch nicht haben. Ja, Tracking, und das ist jetzt die erste wichtige Sache des heutigen Guides, ist immer erstmal, ich habe eine Frage zu beantworten und ich möchte dann tatsächlich eine Lösung dazu oder eine Antwort und nicht wilde Reports und einfach exorbitant viele Zahlen, ja, wie die Traffic-Zahlen und Reichweiten irgendwie steigen und sinken und die Follower und Engagements, das brauchen wir alles erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal die wichtigen Reports und die wichtigen Fragen zu den richtigen Antworten und da tauchen wir jetzt mal ein. Was haben wir noch für Themen? Tracking beeinflusst das eigene Geschäft und die Entscheidungsprozesse enorm. Ja, das ist wie in der Wissenschaft, Licht ändert ebenfalls die Richtung, in die es sich bewegt, wenn man es anfängt zu bemessen. Ja, wenn die Geschäftsführung also sagt, ich bin der Kreative und sich weigert, die Rolle des Head of Data einzunehmen, führt dies in der Regel zu erheblichen Problemen oder sogar dazu, dass es keine Chance gibt, ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft aufzubauen. Die Hoheit der eigenen Zahlen lässt sich nicht delegieren. Tracking ist essentiell. Das E-Commerce oder auch D2C-E-Commerce-Geschäftsmodell basiert nun mal stark auf Daten. Wer keine Daten berücksichtigt, ist lediglich nur eine weitere Person mit einer Meinung, die stark von ihrem eigenen Ego geprägt ist. Das müssen wir etwas loswerden. Die Probleme, die sich daraus ergeben, sind so weitreichend, dass das Fehlen der richtigen Metriken zu einer äußerst ungünstigen Dynamik innerhalb des Teams oder zwischen den Gründern führt, hatte ich schon erwähnt. Probleme, die daraus entstehen, ist das starke Gefühl, dass es keine Zeit gibt, weil zu viel über Dinge diskutiert wird, über die man gar nicht diskutieren müsste, wenn man einfach die richtigen Zahlen im Auge behält. Darüber hinaus sind die Daten in den letzten Jahren immer ungenauer geworden. Das große Apple iOS 14 Update ist das beste Beispiel dafür. Dadurch entsteht das Problem, dass Menschen willkürlich versuchen, ihren heiligen ROAS wiederherzustellen, während Tracking- und Attributionstools, hier Zuordnungstools, einen erheblichen Einfluss erfahren haben. Was die meisten jedoch vergessen ist, dass letztendlich nur eines zählt und das ist der Cashflow, also dein Profit, der letztlich liquide auf deinem Konto übrig bleibt. Ich bin relativ sicher, dass dieses Video so an der einen oder anderen Ecke wahrscheinlich zu Diskussionen führen wird, aber dafür ist es auch genau da, ja, denn wir wollen jetzt mal die Antworten auf Themen erhalten, wie du als Führungskraft deine Zahlen wirklich zu bewerten hast, welche Bedeutung das für deine Agenturen hat, warum dein ROAS eine überbewertete Kennzahl ist, welche Tools wir damit auch in den 200 Brands verwenden, um das zu ermöglichen, die Symptome von iOS 14 und warum 90% des Marktes falsch über Attribution und Zahlen denkt. So, ein paar grundlegende strategische Überlegungen. Andere Anbieter am Markt verlangen hier mehrere tausend Euros für diese Informationen. Also, falls dir das gefällt, würde ich mich extrem freuen, übrigens, wenn du das Video dann auch im Nachgang teilst. Mir ist das super wichtig, dass wir den Markt in einer Form so ein bisschen schulen, aufgrund der Tatsache, dass wir extrem genervt sind davon, dass Agenturen und Berater und sogenannte Coaches und Gurus in vielerlei Hinsicht die Zahlen falsch betrachten und dementsprechend auch systematisch kleine Startups bis Scale-Ups, auch etabliertere Unternehmen gegen die Wand fahren. Wir zwingen also praktisch mit dem Wissen, was wir jetzt hier kostenlos zur Verfügung stellen, diese Agenturen und Coaches durch die Dokumentation ihren Standard zu erhöhen, veraltete Strategien hinter sich zu lassen und geben dir für deine E-Commerce-Marke die Zügel zurück in deine Hände. Mit diesem Dokument geben wir dir die Möglichkeit, dich selbst vollständig auszubilden und zu verstehen, wie du schon morgen den nächsten großen Schritt machen kannst. So, was ist die Lösung? Eine systematische Hierarchie der Metriken und ein exzellentes Tech-Stack in Kombination. Wir werden uns die Hierarchie der Metriken, in der ganz oben Cashflow steht, die Business-Metriken, Kunden-Metriken, Channel-Metriken gleich mal zusammen anschauen und auch die Tools, die dafür notwendig sind, damit man das automatisiert und sauber bemessen kann. Und bevor wir das tun, ein paar kurze Beweise und auch die Berechtigung, unsere Backstory dahinter. Ich hatte es schon gesagt, wir hatten jetzt die letzten Jahre hier bei Ecosa das Privileg, ein paar hundert Unternehmen und dementsprechend auch Tracking-Setups kennenlernen zu dürfen. Wir haben ganz oft hier Marken begleitet, mit über 10 Millionen Revenue, 9,5 Millionen, 4,3 Millionen in kürzester Zeit. Die Resultate und Ergebnisse sind unmöglich, wenn man nicht die Verantwortung über die eigenen Zahlen als, wie gesagt, Head of Data in der eigenen Company übernimmt. Also auch in allen Cases, wo ich beteiligt bin zum Beispiel, ist das so. Auch hier nochmal ein Auszug aus unseren Metakonten. Das sind dann von 21 bis 23 wirklich Accounts, die ja wirklich signifikant viel Geld ausgeben, also von 2,5 Millionen über diesen Zeitraum, über ja, kleinere Accounts mit nur 300.000 Euro Adspend über den Zeitraum, insgesamt 16,3 Millionen Euro. Die gibt man nicht aus, wenn man nicht genau weiß, wie sich das auf den Gewinn auswirkt. Und die meisten wissen, dass man in ja, Accounts wie Meta tatsächlich ja nicht mehr so viel sieht, auch wenn das die Agenturen gerne öfter so hätten. So, ein paar Fallstudien. Wir haben hier tatsächlich Norley's Clothing von 0 auf 10 Millionen. Da haben wir das ganze Tracking eingebaut, auch in-house. Hier sind ein paar Links dabei. Übrigens kann man sich anschauen. Genauso auch Otinga durch die Höhle der Löwen von 0 auf 300k. Skinbros, unsere eigene Brand, Beteiligungscase, Thema Everything Ad. Yoga Boutique von 0 auf 3 Millionen jetzt inzwischen. Mariza und Manuel, super. Genauso auch Fresh Clothing. Inzwischen auch super Multi-Channel Tracking. Edu Billy, same. Possum, Wunschkalender, Green Me Up, Lotus Crafts, Boer Fruits, Robin Shop, Concrete Jungle, ihr könnt es euch in Ruhe anschauen. Es sind viele Cases, da haben wir diese Systeme aktiv am Laufen, die du jetzt kennenlernen wirst. Also das sind einige, die den Weg wirklich exakt so schon gegangen sind. Und wir werden ihn dir jetzt auch ermöglichen. Ganz kurz zu meiner Wenigkeit, bevor wir loslegen, so richtig in die eingemachten Prozesse einzutauchen. Wie gesagt, sind jetzt ein paar Millionen Werbebudget. Wir haben jetzt 200 Mio Umsatz begleitet. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang, seit ich 17 Jahre jung bin, und wir sind aktuell mit Ecosa mit die größte Unternehmensberatung für D2C-Online-Shops, also wirklich Spezialagentur und Beratung. Wir sind ein 12-köpfiges Team mit unserem Office im regnerischen München tatsächlich und eigene Inhouse-Brands in Meta, Shopify, Klaviyo, Google-Partner. Letztes Jahr auch unser größtes Event veranstaltet mit über 150 Gästen. Und Teil unseres Teams, by the way, sind nicht nur ja, meine Wenigkeit hier, sondern auch im Bereich CAO, CRM, Performance Marketing, PR, Copywriting, wie Max Lohse, Niklas Röck, Marcel Mehnert, Lisa Heisel, Jakob Gerzen, Lukas Beimann. Und hier kannst du dir auch ein paar Bewertungen anschauen. Einfach nur, um nochmal klarzumachen, dass das, was du hier an die Hand bekommst, wirklich hieb- und nagelfest ist. Hier sind noch ein paar weiterführende Links und Beweise, also ein paar Auftritte auf ARD, hessischen Fernsehen, alles was dazu gehört, ein paar Veröffentlichungen auch auf LinkedIn, und dann würde ich sagen, tauchen wir jetzt mal ein in die Theorie und die falschen Glaubenssätze, die es so gibt im Markt. Kapitel 1, warum Tracking und Attribution der Kampf um die bessere Lüge ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Wettbewerb und das Beste oder um das beste Attributionstool gleichzeitig ein Kampf darum ist, wer die überzeugendere Lüge hat. Für alle, die nicht wissen, was ein Attributionstool ist ein Tool, das Werbemaßnahmen, zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen, zu den Verkäufen verknüpft. Also ein Verkauf, eine Person anonymisiert wird verbunden mit einer Werbeanzeige, sodass wir sehen, welche die wirklich Cashflow- oder umsatzwirksam Ads sind, auf die wir optimieren. Da Customer Journeys jedoch äußerst komplex sind, wird es niemals ein Tracking geben, das zu 100% genau ist und alle Aktivitäten erfasst, die Menschen vor dem Kauf tätigen. Der Dark Funnel, also Themen wie zum Beispiel Podcasts, Gespräche mit Freunden, Communities, Offline-Touchpoints, WhatsApp-Nachrichten und vieles mehr, können faktisch nicht getrackt werden. Es ist unmöglich. Ja? So. Wir haben die Möglichkeit, zwar über eine Post-Purchase-Survey zu gehen, da gehen wir gleich noch drauf, aber Menschen unternehmen Schritte, die schwer zu messen sind, bevor sie letztendlich einen Kauf tätigen. Dazu gehören beispielsweise, wie gesagt, Gespräche mit Freunden und die vielen wertvollen Touchpoints, die innerhalb der Customer Journey passieren. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass es immer eine gewisse Ungenauigkeit im Tracking geben wird. Und anstatt nach dem perfekten Attributionstool zu suchen, sollten wir uns darauf konzentrieren, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Berührungspunkte und Interaktionen entlang der Customer Journey zu entwickeln. Dazu können wir verschiedene Datenquellen nutzen und qualitative Erkenntnisse einbeziehen, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten und bessere Entscheidungen zu treffen, um letztlich unsere Marketingstrategien zu optimieren. Der exakte Prozess dazu kommt jeden Moment. Hier ist mal jetzt eine Grafik, die eine B2B-Buyer-Journey nochmal ganz gut zeigt und was damit gemeint ist. Die Person startet hier, es gibt eine Problemidentifikation, ich merke irgendwie, oh, ich könnte irgendwas ändern, fange an online zu recherchieren, schaue mir YouTube-Videos an, kriege vielleicht ein paar Werbeanzeigen ausgespielt, dann spreche ich hier in der Mitte irgendwo mit Freunden, finde irgendwann heraus, was die Lösung ist, schreibe jemandem noch eine WhatsApp-Nachricht, werde mir dann langsam aber sicher irgendwie klar, dass ich jetzt wirklich langsam was tun muss und dann gehe ich langsam in die Auswahl und frage mich, okay, wen von den vielen Anbietern und den vielen Produkten im Internet soll ich mir denn aussuchen bis hin zur Kaufentscheidung. Hier gibt es ganz viele Themen dazwischen. Ja? Hier anhand einer B2B-Journey, wie gesagt, sieht man es, da gibt es dann von mir aus einen Whitepaper-Download oder jetzt zum Beispiel in diesem Fall guckst du hier unsere Tracking-Bibel an, einfach, dass du erkennst, okay, so funktioniert das, das ist die eigentliche Lösung, die ich brauche, damit du dich selbst ausbilden kannst und vielleicht irgendwann der Meinung bist, hey, das, was der Nico da irgendwie erzählt, das hat Hand und Fuß, würde ich gerne mal machen. Bis es dann, wie gesagt, zur Kaufentscheidung geht. Das sind so viele kleine Touchpoints, die sind praktisch unmöglich, all das in einem einzigen Tool abzubilden. Geht nicht, ja. So, und die Daten und Informationen aus solchen Tools dienen lediglich als Orientierungspunkte und Kontrollwerte. Es sind einfach Richtwerte, anhand derer man sich orientieren kann. So, und wir empfehlen jeder Marke basierend auf den eigenen Unit Economics, also den Margenstrukturen, dem eigenen Produkt und der individuellen Vorgehensweise, eigene Kontrollwerte und Benchmarks aufzubauen. Ja, also die Frage zum Beispiel, wo muss meine Conversion Rate liegen, ist das beste Beispiel. Die kann sehr groß sein und gut für dich oder sehr niedrig sein und gut für dich und hängt ab von deinen Margenstrukturen, die Höhe der Warenkörbe, deiner Branche, ja, bist du jetzt in welchem Vertical, also Beauty, zum Beispiel, aber auch vielleicht ja, Interior oder Fashion, wie viele Neukunden und Bestandskunden stecken in der Conversion Rate drin, Bestandskunden haben höhere Conversion Rates, Neukunden haben niedrigere Conversion Rates, was für Marketing Channel bespielen wir denn hier eigentlich, ja. So, und jetzt kommt das erste wichtige Learning, bevor wir in die Tools reingehen, bitte greif erstmal die Metaprinzipien, Kennzahlen isoliert und ohne Kontext zu betrachten, ist so, als würde man sich ständig selbst ein Bein stellen. Und das ist jetzt erstmal Key. So, warum ist das so? Sind Funnels tot? Also, Funnels leben schon, ja, aber an der Stelle solltest du auch erkennen, warum ich oft betone in Podcasts und überall, dass das traditionelle Denken eines Funnels veraltet ist. Ja, die Realität zeigt, dass es immer zahlreiche Berührungspunkte gibt, die außerhalb der Kontrolle eines klassischen Funnels liegen. Selbst wenn dein Funnel eine Conversion Rate von 10% aufweist, gibt es immer noch 90% der Menschen, die abspringen werden. Und was passiert dann mit all diesen Menschen? Möchtest du sie einfach gehen lassen? Möchtest du sie womöglich sogar zur Konkurrenz lassen? Natürlich nicht. Ja? So, wir akzeptieren also jetzt erstmal als strategische Grundlage, dass wir immer mit dem sogenannten Dark Social Effekt konfrontiert sein werden. Und dadurch finden auch jene Menschen, die nicht sofort durch deinen Funnel gehen oder direkt über deine Anzeige bei Meta zum Beispiel kaufen, mit einem gewissen Zeitversuch den Weg trotzdem zu deiner Brand zurück. Ja, das ist das, was sich die meisten wünschen und was man versucht zu tracken, ist der Kanal direkt auf den Verkauf, Klick und Kauf. In der Wahrheit jedoch sieht es einmal entsprechend so aus. Shop, Google, Shop, Klaviyo, Gespräch mit Freunden, Google, Shop, Verkauf. So, und wie wir jetzt damit umgehen und erstmal grundlegend verstehen, dass da irgendwie ganz schön viel Humbug geredet wird und dass das relativ schwierig ist, das so abzubilden, da gehen wir jetzt mal rein. Jetzt haben wir erstmal das große Thema iOS 14. Ja, die meisten haben es mitbekommen, im April 2021 wurde iOS 14 ausgerollt, bedeutet im Klartext, viele Menschen konsumieren immer noch Informationen, die vor den Herausforderungen wie iOS 14, aber auch Krieg, Inflation und den steigenden Werbekosten in den gängigen Marketingkanälen wie Meta, Google, TikTok, Influencer-Marketing und Co. galten. Bis zum großen iOS 14 Update befanden wir uns in einer Zeit, in der alle Marketingkanäle isoliert und inkrementell profitabel funktionierten. Ganz einfach gesagt, man konnte buchstäblich Geld auf Influencer werfen und mit einer statistischen Sicherheit profitabel Neukunden gewinnen und damit profitabel, wie gesagt, das Geschäft am Laufen halten. Facebook-Ads waren so günstig und die Daten so genau vor iOS 14, dass man ohne großen finanziellen Aufwand mit einer Kreditkarte, etwas Controlling und einem starken Produkt eine D2C-Marke aus dem eigenen Kapital heraus auf mehrfach siebenstellige Umsätze katapultieren konnte. Agenturen konnten sich entspannt in ihren Accounts zurücklehnen und der ROAS hat als einzige Kennzahl gereicht, um richtig Gas zu geben. So, und jetzt sind wir aber seit 2021 an einem Punkt, da hat sich alles um 180 Grad gedreht. Das iOS 14 Update hat regelrecht eine Panikwelle im Markt ausgelöst, die man durchaus als Aktionismus bezeichnen kann. Und der ungebremste Drang mit Tracking und Attributionstools alle Probleme zu lösen, sowie der Trend des User-Generated Contents, in Klammern UGC, also Werbung, die nicht aussieht wie Werbung, sind dabei die zwei größten Veränderungen. So, neue Marktgegebenheiten und ein veränderter Kontext in den Zahlen erfordert eine neue Art und Weise, über Daten im E-Commerce zu denken. Und das ist jetzt erstmal wichtig zu greifen als letztes kleines Metaprinzip. So, wo stehen wir jetzt? Agenturen liefern jetzt plötzlich keine Ergebnisse mehr, 95% immer noch isoliert in ihren Marketingkanälen sitzen und tracken basierend auf dem, was in einem Facebook- oder Google-Werbekonto drinnen steht und die Skills von 2021 festgefahren sind. Im weiteren Verlauf des Dokuments werden wir jetzt auch genau definieren, wie man die E-Commerce-Brands etwas ganzheitlicher und holistischer betrachtet, steuert und welche Kennzahlen du dafür benötigst. Spoiler, der ROAS in deinem Werbekonto ist keine Kennzahl, die heute noch wirklich an Relevanz gewinnen sollte. Ganz im Gegenteil, blickt man jetzt mal außerhalb die Werbekonten, was wir tun müssen, ja, weil, wie gesagt, die einzelnen Werbekanäle als alleinstehende, inkrementelle Kanäle nicht mehr so effektiv sind wie damals, zählt eigentlich nur dein Cashflow und der sogenannte oder deine sogenannten Blended Metrics, also sozusagen der ganzheitliche Blick auf dein Unternehmen. Beispiel: Gesamtwerbeausgaben über alle Kanäle, Gesamtanzahl an Neukunden und daraus im Prinzip, also wenn man mal den Gesamt-Adspend teilt durch die gesamten Neukunden, kriegen wir unsere Overall Blended Customer Acquisition Costs. So, und genau darüber steuern wir unsere derzeitig 200 Millionen Euro über Blended Metrics und über content-spezifische Blended Metrics mit dem richtigen Kontext. Und da wird es jetzt ziemlich spannend, weil eine MER haben schon viele gehört, aber so richtig interpretieren und beurteilen, wie man dann trotzdem noch das Facebook-Konto steuert und saubere Testings macht, das haben dir die wenigsten erzählt. So, und das Zeitalter der Agenturen ist jetzt nahezu vorbei, weil Agenturen nicht über ihre Werbekonten hinaussehen können. Ja, also die wenigsten gucken ja zum Beispiel bis in eine BWA rein, die wenigsten gucken rein bis ins E-Mail-Marketing, die wenigsten gucken rein bis in eine Margenstruktur deiner jeweiligen Angebote und die jeweiligen Zusammenhänge, also wie welche Angebote zusammengekauft werden und was zuerst und was danach und Kohortenbildung etc. Dementsprechend ist jetzt der Fokus auf das richtige Tracking und dem Aufbau eines exzellenten Inhouse-Teams erstmal unabdingbar. Warum kann ich das sagen? Wir haben jetzt in Deutschland nahezu hinter jeder Agentur hinter die Kulissen blicken dürfen. Wir haben hier eine der größten Agenturen bei uns als Nachbarn in München. Gute Freunde von mir haben ja die erfolgreichsten Paid Social Agenturen mit teilweise über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben deren Reportings gesehen, deren Prozesse begutachtet, Accountstrukturen analysiert und können jetzt guten Gewissens sagen, ja, ich kann an einer Hand abzählen, wer heute für E-Commerce-Marken noch wirklich starke Ergebnisse liefert. Und die restlichen Erfolge sind meistens irgendwelche kurzfristigen Erfolge und Umsatzziele, die da erreicht wurden, die nicht das langfristige Überleben der Marken absichern. So, die Magie liegt heute wirklich darin, innerhalb der Brands, in einem Team mit den richtigen Talenten, einer Geschäftsführung, die bereit ist, einen ganzheitlichen Blick auf die Zahlen aufzubauen und Prozesse zu entwickeln. Ja? Und nur so versteht man, wie zum Beispiel Influencer-Marketing nicht mehr ohne ein starkes Meta-Ads-Fundament funktioniert, wie Google-Ads proportional zu dem Werbebudget funktioniert, das durch Meta ausgegeben wird und warum reines organisches Marketing und SEO nur langfristig zum gewünschten Cashflow führt und welche Auswirkungen auch das auf deinen Umsatz hat, ja, und weniger isoliert betrachtet. Und es ist faktisch unmöglich, jetzt ohne ganzheitliches Tracking noch dort reinzugehen. Und das ist jetzt erstmal sehr wichtig. Kleine Grafik noch aus meiner Speech vom letzten Jahr. Ganz oft waren die Erfolgsgeschichten unserer besten Cases geprägt durch ziemlich genau das Gegenteil dessen, was der große Markt gedacht hat, was jetzt gerade irgendwie korrekt ist. Und das Problem ist im Kern, dass Brands springen wie Grashüpfer von einer Agentur zur nächsten in der Hoffnung, dass sie das Problem löst. So, was passiert? Budget wird verbrannt. So, hier ist nochmal das Thema mit meinen besten Freunden. Eine Statistik jetzt hier auch aus unseren Vorgesprächen. Wir hatten jetzt über 3000, ich glaube, es müssten sogar schon 3500 jetzt inzwischen sein, zeigt, dass dass 95% aller Brands sich in der Vergangenheit die Finger an Agenturen verbrannt haben. Und die einzige Lösung, die ich dir jetzt hier ins Herz legen kann, ist auch ausschließlich wirklich Tipps anzunehmen von Leuten, die eigenhändig sich die Hände schmutzig gemacht haben, die ganzheitlich eine E-Commerce-Marke aufgebaut haben und auch, wie gesagt, Inspiration derer, die den Weg wirklich schon gegangen sind. Ja? Wir haben hier auch nochmal eine ausführliche Erklärung mit den Agenturen und wie man die handeln kann, erläutert. Und wenn du jetzt hier Tracking einmal verstehst und die Zahlen, die wir jetzt gleich besprechen werden, dann wirst du auch merken, wie dir genau das nicht mehr passieren wird. Jetzt gehen wir an das Thema Kontext. Ich hatte es gerade schon erklärt. Wir werden es jetzt anhand des Beispiels des Rohrs einmal durchgehen. Und das machen wir, indem wir jetzt anhand von zwei stark vereinfachten Beispielen einmal zeigen, wie wir jetzt Marken von 1 Million auf 10 Millionen Umsatz katapultiert haben und Startups damit überhaupt eine Chance geben, auf die ersten 6-stelligen Monatsumsätze zu skalieren. Das basiert allein auf einem starken Verständnis der eigenen Unit Economics, also wirklich Margenstrukturen, variable Kosten, Deckungsbeiträge, die werden wir jetzt konkret auch vorstellen, die du gemeinsam mit deinem Team auch unternehmen kannst. So, jetzt stell dir mal vor, dein Online-Shop erwirtschaftet derzeit einen monatlichen Umsatz von 100.000 Euro, wobei der durchschnittliche Warenkorb bei 50 Euro liegt. In einem Szenario erzielst du eine Deckungsbeitragsmarge von 80%, während in dem anderen Szenario es nur 40 sind. Am Ende des Monats macht das einen Unterschied von entweder 30.000 Euro Cash auf deinem Konto oder eben nicht. Als Beispiel, du verkaufst sowohl lange als auch kurze Hosen. So, lange Hose hier drüben, 60 Euro, Warenkörbe bei 30 Euro Akquisitionskosten, 30% Wareneinsatz, bleiben ganz stumpf gerechnet 12 Euro übrig, ist ein 2er ROAS. 60 Euro Warenkorb, 30 Euro CAC, 2er ROAS. Selber 2er ROAS auf die kurze Hose für 50 Euro, haben wir 25 Euro Akquisitionskosten, bei 30% Wareneinsatz sind das dann 15 Euro, bleiben 10 Euro übrig. Das heißt, wir haben denselben ROAS, aber einen unterschiedlichen Profit. Und das ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, denn wenn wir das mal auf einen bisschen größeren Scale machen, ja, ist das wie gesagt einer der Gründe, warum wir bei unseren Marken immer versuchen, den Warenkorb zu steigern und die wichtigste Aufgabe und der kompetitive Vorteil auch beim Skalieren auf 8-stellige Umsätze dadurch entsteht, wenn man praktisch den Warenkorb hochbringt und neue Märkte und so weiter erschließen möchte. So, das heißt, der erste Schritt sollte, um zu sein, zu verstehen, was es mit Tracking und den richtigen Metriken auf hat, dass der ROAS keine aussagekräftige Metrik ist, auf die man sich verlassen sollte. Ja, sie ist immer abhängig von anderen Zahlen. Und durch die Hierarchie der Metriken wirst du jetzt gleich lernen, das genau zu verstehen und wie du dann auch sauber dein neues Tracking betrachtest. Mit anderen Worten, eine gute Marge und höhere Warenkörbe führen zu enormen Skalierungspotenzialen in einem starken Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz, weil du bei demselben ROAS mehr Profit erwirtschaftest. So, und durch unsere Zusammenarbeit mit Marken haben wir festgestellt, dass eine Deckungsbeitragsmarge, also der DB2 von unter 65% so schlecht ist, dass es auf unserer Icosa Scorecard 0 Punkte gibt. Ja, falls du dich übrigens erst interessierst für solche Unit Economics Themen, dann kannst du gerne auch auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da habe ich jetzt erst ein Video gemacht, das nennt sich So kalkulieren unsere 8-stelligen E-Commerce Brands mit 20% EBIT-Marge. Da zeige ich dir das auch nochmal, sodass du etwas Selbstdiagnose vornehmen kannst. So, der nächste wichtige Faktor ist jetzt das Transaktionsvolumen. Ich hatte es schon vorhin gesagt, ja, und übrigens auch der Grund, warum E-Commerce-Geschäfte erst in fortgeschrittenem Stadium wirklich Spaß machen. Die E-Commerce Dead Zone, gibt es auch ein Video dazu, ist real und für Startups nicht zu unterschätzen. Wer sich bootstrappen will, muss hier enorm aufs Gaspedal drücken. Nochmal Beispiele. Wir kaufen 1.000 Neukunden ein. Wir zahlen im Marketing 20 Euro pro Neukunden und hätten damit bei einem 5er ROAS einen 100 Euro Wert über die Laufzeit, also ein Customer Lifetime Value, beziehungsweise eher Revenue, also Umsatz. Wenn wir das jetzt mal multiplizieren mal 1.000, hätten wir 20.000 Euro Marketing für 100.000 Euro Umsatz. Würde bedeuten 80.000 Profit. Ganz einfach gerechnet, ja, noch keine Waren, nichts drin, wirklich nur eine vereinfachte Kalkulation. Wenn wir jetzt 2500 Kunden einkaufen, bei 50 Euro im Marketing, der 100 Euro CLV oder CLR bleibt gleich, also wir machen denselben Umsatz mit mehr als doppelt so viel Marketing, bei einem 2er ROAS dementsprechend, 50 rein, 100 raus, und wir kaufen aber nur 2,5 so viele Kunden ein, dann würden wir bei 125.000 Euro, also 2500 mal 50, mal 2 würde dann zu einer 250.000 führen. Da bleiben, wenn man das mal wieder abzieht voneinander, 125.000 Euro übrig. Das ist praktisch 45.000 Euro mehr Profit, ja, ganz simpel gerechnet, als wie wenn wir auf ein 5er ROAS optimieren. Und das ist einer der Gründe, weswegen wir so, so bullish sind darin, Zahlen niemals ohne den Kontext anderer Zahlen zu betrachten. Auch hier, ja, wenn man hingeht und zum Beispiel auf einen niedrigen ROAS optimieren möchte, kann es völlig in Ordnung sein, am Anfang erstmal gerade so Break-Even zu gehen, wenn ich weiß, ich muss meine Ware vielleicht erst 60 Tage später bezahlen, als dann, wenn sie auf Lager liegt. Oder wenn ich auch eine American Express zum Beispiel im Werbekonto drinnen habe, die erst 90 Tage später abgebucht wird durch 30 Tage, die Facebook zur Verfügung stellt und 58 Tage Zahlungsziel der Amex. Das heißt, da kommen die Zweitkäufe schon wieder rein, bevor die Kosten des Erstkaufs im Prinzip bezahlt werden. Da sprechen wir von einem negativen Cash Conversion Cycle. So, dann kommen wir jetzt mal zum Hidden Champion. Und das ist das, was die wenigsten Agenturen wirklich drauf haben, ist auch die Unit Economics mit in diese Kalkulation reinzuziehen. Denn ein weiterer absolut fundamentaler Schritt für alle Marken ist es, sich im Klaren zu sein über diese Margenstrukturen. Denn was sind Unit Economics? Unit Economics are the direct revenues and costs of a particular business measured on a per unit basis, where a unit can be any quantifiable item that brings value to the business. Calculating unit economics makes it easier to forecast things such as break-even points and gross margins. Ganz einfach, es handelt sich hier um deine Kostenstrukturen. Der Unterschied zwischen der Chance, mit deinem Unternehmen Multimillionen Umsätze und dementsprechend auch 20% EBITDA einzufahren, jedes Jahr sauber und progressiv zu wachsen, ohne in den Burnout reinzurutschen, ist in den meisten Fällen lediglich die Frage, wie viel sich die Marke mit den aktuellen Margenstrukturen leisten kann, also deinen Kostenstrukturen. So, deswegen lehnen wir zum Beispiel bei uns Händler ab, ja. Wenn jemand zu uns kommt und der hat 30% Marge auf seinem Produkt nach Abzug aller variablen Kosten, können wir uns das Marketing in der heutigen Zeit nicht mehr leisten und ganz und gar nicht erst danach überhaupt noch Fixkosten. Das heißt, da wäre man dann erst nach dem Zweit- oder Drittkauf irgendwie profitabel, was echt nicht so viel Spaß macht, außer man hat enorm viel Geld. Ja? Muss sich von einer Finanzierungsrunde zur nächsten hangeln. So, das heißt, ein grundlegender Schritt für alle besteht darin, jetzt ein klares Verständnis zu bekommen für Unit Economics. Auch hier nochmal, kannst gerne mal auf YouTube Nico Frank eingeben und hier einmal auf diesen Channel hier gehen. Zack, 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 zack. Und dann gibt es hier einmal das Video mit 20% EBIT-Marge, so, in dem wir das einmal mit einer sauberen Tabelle vorkalkulieren und dir das wirklich im Detail einmal anschauen kannst, wie das runter bis auf deinen Profit aussieht. Und hier siehst du auch, haben wir dann entsprechend die Logistikkosten, Zahlungsanbieter, das Bestandskundengeschäft über die Laufzeit, die Marketingkosten, deine Fixkosten mit drinnen, sodass das hier gesund und sauber aufgebaut ist und du wirklich mal ein ROAS-Ziel hast, was nicht mit einem Taschenrechner und einem Post-it ausgerechnet ist. So, kurz ab, dieser Hebel ist jetzt der größte Wettbewerbsvorteil, den du gegenüber deiner Konkurrenz haben kannst. Je besser deine Margenstruktur ist, desto mehr können wir uns im Marketing leisten, um Neukunden zu gewinnen. Das ist einer der Gründe, warum wir mit unseren Marken durch Differenzierung und einzigartige Kundenerlebnisse immer versuchen, zu den teuersten zu gehören und den Warenkorbwert in neue Höhen zu treiben. In Kombination mit einer guten Margenstruktur öffnen sich völlig andere Möglichkeiten innerhalb der einzelnen Marketing-Channel, auf die wir gleich gehen werden. Der Unterschied zwischen der Chance, jedes Jahr sauber und progressiv mit 20% EBITDA zu wachsen, liegt in den meisten Fällen lediglich darin, wie viel sich die Marke mit den aktuellen Margenstrukturen leisten kann. So, wie du siehst, verändert sich die Bedeutung, wenn wir die Zahlen in einen anderen Kontext setzen. Mit diesem theoretischen Grundgerüst haben wir das Fundament für eine enorme Skalierung geschaffen, was jedoch von den meisten Marken nicht verstanden wird. Anstatt das Marketing basierend auf dem Gewinn zu steuern, setzen 90% des Marketers auf den ROAS, also reine Umsatzbetrachtung. Anstatt jede Woche den eigenen Cashflow zu überprüfen, lassen Marketingagenturen fast ausschließlich sich vom ROAS leiten, auch hier wieder Revenue. So viele Experten und Führungskräfte sprechen nur über den ROAS. Merkst du, wie hirnrissig ROAS-Versprechen sind? Kennst du diese ganzen Werbeanzeigen, wo sie sagen, garantiert dieser ROAS und willst du den ROAS und jenen ROAS? Nur über diese Kennzahl sprechen. Alles, was zählt, ist dein Gewinn am Ende des Tages. Und das ist wichtig. Ja? So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt ein belastbares Framework, ein Rahmenwerk für dein Verständnis von Zahlen aufbauen. Entschuldigt noch den einen oder anderen Tippfehler hier. Du wirst lernen, wie du Entscheidungen basierend auf diesen ersten einfachen Frameworks triffst und nur noch in Dinge investierst, die unter unserer Differenzierung und starken Unit Economics entsprechen. Ja? Und die Schritte werden dein Geschäft grundlegend transformieren, unabhängig davon, ob du bei Null anfängst oder bereits mehrere Millionen Umsatz machst. Hier ist nochmal das Video verlinkt einmal. Als ich gerade gezeigt habe. Ups, doch noch nicht verlinkt. Das machen wir gleich. So, lala. Genau. Also, Part 2, die Hierarchie der Metriken. Jetzt geht's los. Ja, wir werden jetzt erst kurz die Zahlen einmal durchgehen und danach kriegst du die Tools, damit du auch verstehst, wie es geht. Achtung, ja, das Tool wird nicht dazu führen, dass du mehr Geld verdienst. Es ist dein Verständnis über die Zahlen, was dazu führt, dass du mehr Geld und Profit machen wirst. Ja. So, Part 1. Mit welchen Zahlen steuern wir unsere achtstelligen E-Commerce-Marken? Einstieg in Tracking und Reporting. Je nachdem, wie fortgeschritten du in deiner unternehmerischen Reise bist, war es noch nicht erforderlich, dass du verstehst, woher diese Zahlen hier überhaupt kommen in unserer Hierarchie der Metriken. Ja, wir werden jetzt gleich durchgehen. Ein Blick auf dein Bankkonto und die Festlegung eines ROAS-Ziels reichen nicht aus. Kleine Anmerkung, noch schlimmer ist es übrigens, Kennzahlen wie die Anzahl deiner Instagram-Follower, Likes auf deinem Profil oder deine Reichweite, Bekanntheit oder den Traffic als maßgeblich zu betrachten. In 99% der Fälle sind diese Kennzahlen relativ irrelevant, außer wir fangen uns an, richtig krass mit Markenbildung und ja, den Themen auseinanderzusetzen, so ab 15 bis 20 Millionen Annual Revenue. Ja. Aber wir haben Marken bei uns mit 200.000 Followern, die weniger Umsatz generieren als solche mit 800 Followern. Es gibt keine direkte Korrelation zwischen deiner Bekanntheit und Cashflow in unseren über 200 betreuten Brands. Erste und wichtige Metrik, bestimmt schon einige Male gesagt, ist jetzt der Cashflow. Woo, Cashflow ist das, was auf deinem Konto übrig bleibt. Wir haben es hier als Spitze unserer Metriken einmal gepackt. Wir werden immer versuchen, alles zu tracken bis runter auf den Cashflow. Wir steuern Werbekonten auf den Cashflow, alles steuern wir auf Cashflow. Was bedeutet Cashflow eigentlich wirklich und wie kriegt man den her? Letztlich dreht sich alles um den Cashflow. Das mag simpel klingen, ist aber Realität. Dein Cashflow ist dein Gewinn. Cashflow bezieht sich auf den Überschuss an Zahlungsmitteln, den ein Unternehmen an einem bestimmten Zeitraum erwirtschaftet. Er stellt die Einnahmen und Ausgaben gegenüber und dient zur Beurteilung der finanziellen Struktur deines Unternehmens. Als Marketer ist der Cashflow oder auch der Deckungsbeitrag 3, aka CM3, deine ultimative Nordsternmetrik, nicht der ROAS. Es ist das ultimative Ziel, auf das wir alle hinarbeiten in einem Unternehmen, dass wir Gewinn erwirtschaften. Wenn wir unser Cashflow-Ziel erreichen, sind wir erfolgreich. Punkt. Wenn wir unser ROAS-Ziel erreichen, heißt das nicht, dass wir erfolgreich sind. Ja? So, und da kann es jetzt natürlich Zeiten geben, in denen es das Ziel ist, dass der Cashflow sehr klein, null oder sogar negativ ist, ja. Klar, kann sein, aber unabhängig davon liefert die Metrik dennoch das klarste Bild über den Beitrag des Marketings zur Wertschöpfung deines Unternehmens. Die meisten Marketer beschränken sich darauf, grob abzuschätzen, welchen ROAS, also Return on Ad Spend, sie benötigen, um Gewinn zu erzielen. Dabei vergessen sie oft, wie viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Es reicht auch nicht aus, den Profit von Monat zu verfolgen, so Liquiditätsmanagement bei Kontostand in etwa. Ja. Ohne weitere entscheidungsrelevante Informationen kann das echt ernsthafte Konsequenzen haben und die Fähigkeit, starken Gewinn zu erzielen, erheblich beeinträchtigen. So, Hinweis, logische Schlussfolgerung. Dass eine Agentur, die noch nie nach deinen Unit Economics gefragt hat, nicht in der Lage ist zu verstehen, welchen Einfluss ihre Arbeit auf dein Unternehmen haben könnte. Es ist faktisch unmöglich, starke Wertschöpfung in Unternehmen allein durch ein paar ROAS-Vorgaben abzubilden. Völliger Quatsch. Ja? Werbekonten werden in unseren Ad-Accounts mit sechsstelligen Werbeausgaben ausschließlich anhand des Profits gesteuert. Punkt. So, ganz kurz durchatmen. Schlückchen Wasser zwischendurch. Falls dir das übrigens gefällt und jetzt geht es ja dann gleich in die Operations und die Tools rein, lass gerne mal einen Daumen hoch da, teil das hier mit jemandem, wo du sagst, hey, der sollte das unbedingt mal sehen und jetzt auch lernen, wie man Tracking und Controlling im Unternehmen etabliert, würde ich mich sehr freuen. Merke, in Zukunft werden wir nur Produkte bewerben, die langfristig zum maximalen Cashflow führen, nicht zu einem höheren ROAS. Um das zu verdeutlichen, werden wir uns jetzt dem zweiten Layer unserer Hierarchie der Metriken zuwenden und uns den Kennzahlen nähern, mit denen wir im Marketing arbeiten sollten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Business Metrics. Jetzt geht's langsam ans Eingemachte, die wichtigsten Businesszahlen zur Kennzahl zur Steuerung deines Online-Shops. Wir gehen eine Stufe tiefer, nähern uns dem heiligen ROAS, um dein Business-Metrik zu verstehen und zu verdeutlichen. Welche Bedeutung diese haben, gehen wir nun einen Schritt weiter, betrachten die Kennzahlen, mit denen wir überwiegend im Marketing arbeiten sollten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein, zwei Tippfehler sind hier auf jeden Fall noch drin. welche Metriken liegen jetzt unterm Cashflow? Klar, erstmal Umsatz, also dein Nettoumsatz abzüglich Rabatte und Retouren. Das ist ganz wichtig. Auch Steuer natürlich, ja, nicht brutto, sondern Nettoumsatz. Darüber unterhalten wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann haben wir deine Overall-Werbeausgaben, die sind meistens in den Accounts eh netto. Und dann haben wir deine Gesamtmarketing-Effizienz, also einfach Gesamtumsatz geteilt durch Werbeausgaben, also die MER. Und die letzte wichtige Metrik, habe ich vorhin schon erwähnt, wie wichtig die ist, ist dein AOV, also der durchschnittliche Bestellwert. So, ein anderes Beispiel, warum jetzt 95% aller Agenturen nicht richtig tracken und dementsprechend keine Ergebnisse liefern. Ja, angenommen, wir beauftragen eine Influencer-Marketing-Agentur. Die Agentur hat die Aufgabe, Umsatz zu erzielen. Ist ja klar, ja. Wenn die Agentur jedoch nicht ermitteln kann, welche Produkte den höchsten durchschnittlichen Bestellwert haben und welchen Cashflow sie langfristig generieren können, um klare Ziele zu definieren, wäre das für mich persönlich bereits ein Grund, die Zusammenarbeit zu beenden oder abzulehnen. Das Problem ist, dass sowohl die Marke als auch die Agentur oft nicht verstehen, wo genau sie hinschauen sollen. Kommt gleich. Die wenigsten Brands tracken überhaupt ihren Cashflow korrekt und übermitteln die Werte an alle beteiligten Stakeholder im Marketing. So, egal ob das Inhouse-Teams oder tatsächlich Agenturen sind. Erst durch die Betrachtung dieser Werte unter Berücksichtigung der Unit Economics erhalten wir ausreichende Einblicke in die generierte Umsatzleistung pro Produkt und pro Influencer dementsprechend. Und dieser Einblick ist entscheidend, um saubere CAC-Ziele, also Kosten pro Neukunde Marketing, zu definieren. Eine Metrik, die wir uns gleich genauer anschauen. So, an dieser Stelle jetzt eine kleine Denkübung. Ja? Vielleicht bemerkst du gerade, wie wir uns von weniger bekannten KPIs hin zu den KPIs bewegen, über die jeder spricht, wenn es um die Steuerung von Marketingkanälen geht, also ROAS, CAC etc. Das Ziel in diesem Playbook, das ich mit dir erreichen möchte, ist, ein Bewusstsein jetzt erstmal zu schaffen für die grundlegenden Prinzipien hinter erfolgreichen E-Commerce-Marken und dir Hands-on-Prozesse an die Hand geben. Wenn wir also jetzt nur Umsatz, den Werbeausgaben, durchschnittlichen Bestellwert und die Marketing-Effizienz kombinieren, erhalten wir einen sehr umfassenden Blick über die Leistung des Marketings über alle deine Kanäle hinweg, also Meta, Google, Influencer, TikTok, E-Mail-Marketing und organische Maßnahmen. Wir haben sozusagen einen ganzheitlichen Blick von oben und suchen die Lösung nicht isoliert in einzelnen Kanälen. Das ist jetzt auch sehr spannend erstmal. Ja, weil Influencer drückt auf Meta, Meta drückt auf Google, Google drückt auf dein E-Mail-Marketing etc. Und hier trennt sich jetzt ganz oft die Spreu vom Weizen, denn die meisten Online-Shops sind nicht wirklich bereit für mehr Traffic, denn es scheitert bereits an grundlegenden Faktoren wie dem durchschnittlichen Warenkorb, den Margenstrukturen, der Conversion Rate im Shop oder der Rate an wiederkehrenden Kunden. Ja, die grundlegende Formel für Umsatz ist immer Traffic mal Conversion Rate mal AOV mal die Einkaufsfrequenz. Und haben wir auch eine kleine Grafik, ja, wir können 10.000 Leute über zum Beispiel den Influencer jetzt nehmen mit einer 1,5% Conversion Rate, 60 Euro Warenkörbe, 10% der Leute kaufen wieder ein, das wären knapp 10.000 Umsatz, also 1 Euro Umsatz pro Benutzer. Wenn wir jetzt die Conversion Rate ein bisschen hoch nehmen, die Warenkörbe ein bisschen hoch, Retention Rate ein bisschen hoch, dann haben wir gleich bei einer statt 1,5 von 2,5% Conversion Rate von 60 auf 75 Euro Warenkörbe, von 1,1 auf 1,3 bei demselben Traffic das mehr als Doppelte an Umsatz und somit auch natürlich viel mehr Profitabilität. So, jetzt ist die Influencer-Agentur nicht dafür verantwortlich, deinen durchschnittlichen Bestellwert zu steigern. Und generell hinken oft Agenturen oder Entwicklungen überhaupt hinterher, mit der Frage, ob sie überhaupt Cashflow erzeugen können. Also das ist der Grund, warum so viele Agenturen zurzeit das Budget der Brands im Prinzip verbrennen, weil sie sich nicht den hinteren Teil dieser Gleichung anschauen und erstmal eine saubere Due Diligence machen, ob das überhaupt geht. Ja, wenn man hier noch Variable und fixe Kosten hintermacht, dann kriegen wir den Cashflow. Ja. So, und angenommen, wir haben jetzt verstanden, wie wir die KPIs im Blick behalten und das Business jetzt erstmal praktisch top-down, Spitze unserer Hierarchie der Metriken einmal angucken. Ja, und tatsächlich beeinflussen können, dafür werden wir jetzt reingehen im nächsten Kapitel, wirst du vielleicht schon bemerkt haben, dass der Kontext der Zahlen alleine nicht ausreicht, um langfristige Auswirkungen der Leistung zu verstehen. Wir müssen noch einen Schritt tiefer gehen. So, zweitletztes Layer, dann gehen wir in die Tools rein. Endlich kommen die Tools. Ja. Customer Metrics, die wichtigsten Kundenkennzahlen zur Steuerung deines Online-Shops. Jetzt geht's heiß her, denn hier kommen die Kennzahlen, anhand derer ich in der Regel sofort erkennen kann, wie es einem Unternehmen gerade geht. Man findet ja den EBIT meistens nicht direkt raus, außer man kriegt dann eine BWA, aber das ist in Erstgesprächen meistens nicht so relevant. Aber ich kann in den Shopify-Backend reinschauen, einfach nur wirklich ins Backend des Shops und sehe dann Anteil Neukunden, Anteil Bestandskunden, ne? Und kann auf Anhieb sehen, wie es um den tatsächlichen Cashflow oder die Performance in den Kanälen gerade geht. So, und die Frage lautet jetzt mal, so wie ist das Verhältnis zwischen Neu- und Bestandskunden? So, und da sind wir jetzt einmal auch immer noch nicht in den Kanälen an ein paar wichtigen Kennzahlen, und das ist die Anzahl an Neukunden, also Gesamtanzahl der Erstbestellung, die Kosten für die Neukundengewinnung, also New Customer CAC, also praktisch wirklich Customer Acquisition Costs, Ausgaben für die Gewinnung neuer Kunden, geteilt durch Erstbestellungen, ja, das ist die Overall Metric, und dann das Effizienzverhältnis der Neukundengewinnung, also die Akquisitions-MER, ja, Umsatz von Neukunden geteilt durch Ausgaben für die Gewinnung von Neukunden, Erstbestellung, das ist dann sozusagen der ROAS, aber nicht auf eine Ad, sondern über deine gesamte Marketing-Aktivität, die du so in deinem Store hast, und last but not least deine Retention Rate, also die Einkaufsfrequenz, wie oft Kunden kaufen denn, wie oft kaufen die denn wieder ein? Ja, kleiner Hint, wir müssen über einen Zeitraum von 60 Tagen mindestens 30% Uplift auf den durchschnittlichen Wert, den ein Kunde bei euch hat, hinkriegen, und dann auf ein Jahr hinweg wahrscheinlich mindestens mal Richtung 70-80%, Nordsternmetrisch 100% auf den Customer Lifetime Value. So, mit diesem Set an Kennzahlen können wir sehr präzise beurteilen, wie sich Umsatz zusammensetzt, und Vorhersagen über die Entwicklung des Cashflows treffen, selbst wenn die Marketingkosten steigen. Fehler in dem Bereich können zu Problemen auf höheren Ebenen und in den Folgemonaten zu drastischen Konsequenzen führen. Das ist unfassbar, wie wir teilweise erkennen können, wie die falsche Betrachtung dieser Themen tatsächlich zu in 2-3 Monaten dann erst Probleme führt. Ja, Beispiel, man bucht einen Influencer, gibt dem das falsche Angebot mit den falschen AOVs, mit dem falschen Produkt an die Hand, was zu wenig Retention Rate führt. Dann hat man viel Kosten im Monat des Posts und wenig Profit über die Laufzeit. So, hätte man die Zahlen im Kontext davor angeguckt, wäre das nicht passiert. Kleiner Sweet Spot hier für deine E-Commerce-Brand auch. Unser Ziel ist es immer, dass die Bestandskunden, also die Zahl hier in den Customer Metrics, die gesamten Fixkosten des Unternehmens decken. In den meisten Fällen stellen wir also damit sicher, dass der Fixkostenanteil am Gesamtumsatz mindestens 15% beträgt, um dieses Ziel zu erreichen. Der Fixkostenanteil gibt uns auch einen sehr starken Hinweis auf die Effektivität eines Unternehmens. Es kommt häufig vor, dass potenzielle Kunden auf uns zukommen, unsere Unterstützung wünschen, aber den Start aus Zeitgründen ablehnen. Selbst bei einem Fixkostenanteil von 30%. Ganz kritisch und meistens ein Zeichen dafür, dass extreme Ineffizienzen herrschen. Also dieses "Ich habe keine Zeit" und so weiter und so fort liegt ganz oft einfach darin, dass man die Zahlen nicht richtig anguckt und sehr, sehr ineffizient an Dingen arbeitet, wo man nur denkt, dass das sinnvoll wäre. So, und mit folgendem Sheet kannst du jetzt eigenständig überprüfen, wie krisensicher du aktuell aufgestellt bist. Kannst mal gucken, wir haben hier eine Scorekarte, da kannst du dir Punkte vergeben. Für deine Deckungsbeiträge, Fixkostenanteil, deine Traffic-Diversifizierung, 60 Tage Customer Lifetime Values, die Zahlungsbedingungen deiner Lieferanten und die Lieferzeiten. Und ein E-Commerce-Unternehmen ist ein sich ständig veränderndes Umfeld. Ja, und um sicherzustellen, dass euer Unternehmen, insbesondere der Online-Shop, auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig bleibt, haben wir jetzt in diesem Kapitel so eine Schablone da für euch mal bereitgestellt. Und mit der könnt ihr überprüfen, wie widerstandsfähig euer Online-Shop in den kommenden Jahren sein wird. Könnt ihr euch hier die Punkte vergeben. Ich empfehle hier mindestens Note 1 bis 2, by the way. Und da fallen jetzt dann auch diese Customer Metrics genau mit rein. Ja? So, ist die Note unter 3, zeigt es deutlich, dass die Prioritätensetzung aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass kein sauberes Tracking vorhanden ist und allgemein Verwirrung herrscht. Wir sehen das heutzutage tatsächlich täglich und können schon fast riechen, so, Tisch einmal hochgefahren, wo da der Hund begraben ist. Diese Probleme entstehen oft durch unzureichend ausgebildete Führungsebene, den Wunsch der Geschäftsführung, all diese Probleme an Mitarbeiter zu delegieren, was ab einem bestimmten Punkt von etwa wahrscheinlich 20 Mitarbeitern nahezu unmöglich ist und eher wie eine Vorstellung im Phantasialand wirkt. In unseren erfolgreichsten Marken, ne, erzielen wir hier 8-stellige Umsätze mit einem Vollzeitteam von nur 8 Personen. Das bedeutet pro Mitarbeiter einen Umsatz von 1 Million Euro pro Jahr. So, und einige unserer erfolgreichsten Startups haben es sogar in Teilzeit geschafft, einen Umsatz von 80.000 Euro zu erzielen oder als vielbeschäftigte junge Eltern mal in Vollzeit und einmal in Teilzeit das erste Mal 100.000 Euro mit ihrem eigenen Schmuckmarke zu generieren. Shoutout an Olli und Sarah. So, und die Entschuldigung, wir haben keine Zeit, ist meistens nur ein Vorwand und Resultat einer unzureichenden, starken Strategie. Eine gute Strategie aufzustellen bedeutet ja im Kern auch, aus einem Meer aus unbegrenzten Ressourcen die Tätigkeiten zu wählen, die zu maximalem Output führen. Das kann ich nicht oft genug betonen. Ja, wenn wir unsere Zahlen nicht richtig im Blick haben und den Kontext dahinter nicht richtig verstehen, haben wir ein riesiges Problem mit weitreichenden Auswirkungen. E-Commerce-Brands werden dann mit unzureichend belastbaren Meinungen gesteuert. Der Umsatz schwankt ständig, Mitarbeiter kommen und gehen und es steht das bereits erwähnte Agenturhopping zu Agenturen, die diese Fähigkeit selbst auch noch nicht richtig entwickelt haben, weil es nie notwendig war. Zu guter Letzt widmen wir uns jetzt also den Zahlen innerhalb der Werbekanäle, Werbekonten und unseren Soft-KPIs. Anhand derer werden wir in der Regel auf die tiefste Ebene im Prinzip einmal kommen, der Entscheidung, nachdem wir die oberen Schichten erfolgreich gemeistert haben. So, Channel-Specific Metrics. Die wichtigsten Marketing-Kennzahlen von Steuerung von Werbekonten. Wir sind jetzt in der Hierarchie, wie gesagt, relativ weit unten angekommen. Jetzt tauchen wir mal endlich ins Werbekonto ein, wo alle rumsitzen die ganze Zeit, ja, und wo die Agenturen auch versuchen, deine Unternehmensprobleme zu lösen. Ne? Jetzt bekommst du endlich mal die Antwort auf alle Fragen, die du dir schon so lange erhofft hast. Und jetzt muss ich dich noch einmal enttäuschen, wir werden nur begrenzt über den ROAS sprechen. Stattdessen werden wir uns jetzt eher auf seine Bestandteile konzentrieren. Also was steckt dahinter? Ne, wir haben den ROAS, klar, praktisch Return on Ad Spend, den CPM, haben wir jetzt die Cost per Mille, also wie viel zahlen wir, um 1.000 Personen einmal zu erreichen, den CPC, was haben wir Kosten pro Klick und was ist die Cost per Acquisition an der Stelle. So, und jetzt kommt die Ironie an der Situation, das sind die Kennzahlen, nach denen alle arbeiten. Das ist wie das Betrachten der Spitze eines Eisbergs. Ja? So, hier in München, ne? Schüttet es ganz schön. Das ist echt Wahnsinn. Naja, so, wie machen wir das jetzt? Genaues Tracking trotz iOS 14. Seit der Einführung von iOS 14 liefert der ROAS, den wir in Werbekonten sehen, nur noch ein sehr verschwommenes Bild. Also Google ist zum Beispiel sehr unaussagekräftig, wenn man also nur dann aussagekräftig, wenn man den richtigen Kontext auch hier wieder verspäht. Ja? Als das große Update damals kam, haben wir noch da keine großen Sorgen uns gemacht um diese ganzen Themen. So, was passiert hier sozusagen jetzt an der Stelle? Hier seht ihr mal eine kleine Grafik. Wenn wir jetzt mal im Facebook-Werbekonto sind, ist hier vom Common Thread Collective aus den USA, sieht man praktisch seit dem iOS 14 Update, wie viel hier der dunkle Eisberg war 21 bis 22, das war 22 bis 23, praktisch der attribuierte ROAS in einem Werbekonto entsprechend war. Also das ist ja knapp die Hälfte geworden. So, das bedeutet, man sieht auf einmal plötzlich nichts mehr und das liegt daran, dass in diesem Werbekonto nur noch, wie gesagt, ja, die Verkäufe zugeordnet werden, die einmal das akzeptiert haben, ja, also das Tracking von Meta und auch entsprechend den Cookie auf deiner Seite und so weiter und so fort und das innerhalb von einem Eintagesfenster passiert. Das sind alles One-Day-Click-Attributionen. So, und die Vorgehensweise, die wir dann damals vorgegangen sind, wir sind Google Analytics reingegangen, weil da hat sich nichts geändert, haben die Benchmarks aus dem Facebook-Accounts genommen und haben uns dann sozusagen einmal über Google Analytics angefangen, den Facebook-ROAS hochzurechnen, weil dort war alles noch beim Alten. So, wir haben einfach verglichen, um die Metakonten basierend auf den Google-Werten zu steuern. So, und interessanterweise stellten wir dann fest, dass der CPC, also der Cost per Click, auch ausgereicht hat. In jedem Werbekonto sieht man den Kosten pro Klick und erhält somit die Antwort darauf, zu welchem Preis wir Traffic generieren. So, und solange dieser Wert zum Beispiel unter 80 Cent lag und der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer im Schnitt setzt er sich zusammen mit dem Average Order Value und der Conversion Rate grünes Licht gezeigt hat, auf der anderen Seite der Medaille, dann hatten wir grünes Licht für die Skalierung. Und so haben wir nach der Systematik selbst an Tagen wie Black Friday 30.000 im Tag für Werbung ausgegeben, einfach nur, indem wir es über den CPC gesteuert haben. Hört sich ziemlich easy an, oder? So, und so einfach kann es dann auch gehen, wenn man sich mal Metakonten anschaut und mal so ein paar Millionen im Monat investiert. So, und da kann ich dich jetzt beruhigen, wenn die Theorie jetzt mal sitzt. Du lernst jetzt auch gleich noch, wie das konkret funktioniert, auch ganz ohne Agenturen, dann wird das richtig gut funktionieren. So, zurück zum ROAS. Warum betrachten wir den ROAS innerhalb des Werbekontos trotzdem noch? Nicht, weil der ROAS die exakte Wahrheit darstellt, sondern weil die Algorithmen von Meta und Google basierend auf diesen Informationen entscheiden, wie das Werbebudget ausgegeben wird. Der ROAS dient in unserem Werbekonto oft als eine Art Kontrollwert, den wir auf einem bestimmten Niveau halten wollen. Aber lass mich dir eins sagen, 90% unserer Werbekonten mit einem monatlichen Werbebudget von über 100.000 Euro skalieren mit einem ROAS von 0,5 bis 1,5 und haben eine Gesamteffizienz von über 3 bis 5 teilweise. So, und ganz einfach, ja, die Gefahr, wenn du dich jetzt trotzdem dazu entscheidest, den ROAS als alleinige Metrik zu betrachten, ohne den Kontext der anderen Zahlen, ist ganz einfach. Und zwar die Zuverlässigkeit der Daten innerhalb der Plattform ist nahezu bedeutungslos. Facebook und Google haben keine anderen Anhaltspunkte, um zu entscheiden, wohin sie ihr Geld investieren wollen und welche der Millionen von Menschen auf den Plattformen die besten für dein Produkt sind. Und somit ist das trotzdem eine relevante Kennzahl, aber nicht im Sinne des Cashflows. Und das führt wiederum dazu, dass wir Marketer dazu neigen, noch mehr Geld auszugeben. Letztendlich sind die Werbeeinnahmen jedoch die einzige Einnahmequelle für die Giganten wie Meta und Google. Es dreht sich buchstäblich alles darum, dass Meta Geld verdient. Sieh dir dazu vielleicht nochmal die Probleme mit den Massenentlassungen an, die wir in einem anderen Video auf YouTube einmal erklärt hatten. Nebenbei bemerkt, warum gibt es mittlerweile Advantage Plus Kampagnen bei Meta und Google Performance Max Kampagnen bei Google, die das gesamte Targeting und die Anzeigenschaltung automatisieren, ohne dass wir als Marketer manuelle Eingriffe vornehmen müssen? Was denkst du? Ja, in dem Fall von Google sind sie dazu da, um uns vorzutäuschen, dass die Werbung effizienter ist, als wir denken. Google mischt dann allgemeine Keywords, wie zum Beispiel Hose kaufen, mit Menschen, die nach deiner Marke plus kaufen, suchen und schönt sich damit den ROAS innerhalb des Werbekontos auf, um uns Werbetreibende dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben. Um die Plattform jedoch in Schutz zu nehmen, die Algorithmen wissen es in 99% der Fälle einfach besser. Ja? So, jetzt letzter Part, the new way of performance tracking. Jetzt gibt's die Tools an die Hand. Ui, wie geht das? Es wird spannend. Tracking Fundamentals, first things first. Nachdem wir uns verinnerlicht haben, welche Metriken wirklich zählen, um den Erfolg deiner E-Commerce-Marke zu messen und wir die goldenen Regeln etabliert haben, keine einzelne Zahl isoliert zu betrachten, stellt sich die Frage, wie behalte ich den Überblick über all diese Informationen? Ja, sehr, sehr wichtig. Für die meisten Marken, die noch nicht im Millionenbereich Umsätze generieren im Jahr, reicht tatsächlich eine einfache Excel-Tabelle. Bei uns nennen wir das den ICOSA-Kassensturz. Der sieht wie folgt aus. Das ist eine einfache Excel-Tabelle. Da sind alle Marketing-Channels drinnen, bis runter praktisch auf das Betriebsergebnis. Hier sind die Customer-Metrics drinnen. Hier oben sozusagen die Channel-Metrics. Da unten drunter kommt meistens noch eine P&L. Der liebe Max Rast von Klar, die haben uns das tatsächlich automatisiert jetzt nachgebaut, dass wir unseren Kassensturz und Steroids haben. Ja. Und mit dem steuern wir unsere Brands bis zu den ersten Mehrfach-Sections umsetzen. It's very simple, oder? Kostet nichts, einfach zu verstehen, kannst du als Geschäftsführer nutzen. So, und warum ist das so einfach, aber dennoch effektiver als 90% der Tracking- und Attributionstools? Ganz einfach, weil es ausreicht. Also, wir haben festgestellt, dass diese Tracking- und Attributionsfähigkeiten von den Plattformen, wie gesagt, heute leider nicht mehr ausreichend sind, dienen lediglich als Kontrollwerte und in dem Kassensturz sehen wir praktisch die Kontrollverse, wie sie zusammenspielen und bis ganz unten dann praktisch einmal entsprechend dein Betriebsergebnis im Idealfall. Und dann sehen wir, wie so Kontrollwerte. Ja, auf wöchentlicher Basis, einmal pro Woche, dauert 10, 15 Minuten, geschieht entsprechend unserer Hierarchie der Metriken. So, durch den Kassensturz können wir dann aber verschiedene Phänomene erkennen. Für mich ist das inzwischen schon wie durch die Wand gucken. Ne? Wenn du auf Meta Facebook skalierst, steigt der Return on Advertising Spend in Google. Wenn auf Meta Facebook skaliert, steigt der Umsatz auf Amazon. Wenn du auf Meta skalierst, steigt der E-Mail-Marketing-Umsatz. Wenn Google skaliert, gibt es einen gewissen Grenzwert. Ja? Wenn du E-Mails versendest, steigt der ROAS auf Facebook. Wenn du einen Influencer-Beitrag veröffentlichst, steigt der ROAS auf Meta. Wenn du groß angelegte Fernsehwerbung hast, steigt der Anteil an organischem Traffic. Wenn du eine Celebrity oder sowas boost, steigt die Gesamteffizienz über alle Kanäle. Du kannst den Verkaufszyklus, also den Sales Cycle bei höherpreisigen Produkten im Auge behalten und sehen, wie Budgeterhöhungen vor 3 Wochen zum Beispiel auch Auswirkungen auf deinen Umsatz oder Budgets sozusagen vor 3 Wochen Umsatzauswirkungen auf heute haben. Und vieles, vieles mehr. Also der Kassensturz ist super geil. Kurz gesagt, du entwickelst ein Verständnis für Zusammenhänge und betrachtest nicht alles in deinem Unternehmen als isolierte Lösung, wie es die meisten Agenturen tun, während sie dir erklären, dass dein Google-ROAS doch super ist und sie skalieren wollen. Yay. So, die Daten für den Kassensturz kannst du einfach jede Woche aus deinem Shop-Backend, den Werbekonten und Google Analytics nehmen. Wir empfehlen auch, die Zahlen manuell zu berechnen. Also verwende dazu einfach die Formeln hier oben aus der Hierarchie der Metrik. Die stehen zu der jeweiligen KPIs immer dabei. Kannst einfach dein Geschäft, ehrlich gesagt, über einen Taschenrechner steuern, bis du die ersten Millionen knackst. Und das ist jetzt erstmal völlig ausreichend. So, und du wirst überrascht sein, wie viele Marken wir bereits erlebt haben, die sich verrückt gemacht haben wegen ihres Trackings, viel Geld und teure Tools und Agenturen investiert haben und dann doch feststellen mussten, eine einfache Excel-Tabelle ist alles, was sie brauchen, um mehrfach sechsstellige Monatsumsätze zu erzielen. So, und wenn du mehr als eine Stunde pro Woche damit verbringst, Controlling und Tracking zu machen, dann lass uns jetzt mal in die nächste Evolutionsstufe eintauchen und das ist das Tracking für 7- bis sogar 8-stellige E-Commerce-Brands. So, ab diesem Punkt lohnt es sich ein bisschen genauer auf die Zahlen zu gucken, mit der Bildung von Kohorten anzufangen, also nicht hoffen und glauben, aufs Hoffen und Glauben angewiesen zu sein, sich nur auf den ROAS zu verlassen, sondern wir benötigen einfach ein paar zuverlässige Kennzahlen bis auf den Cashflow. Mit anderen Worten, wir brauchen ein Tool, das sowohl Marketing als auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen in Einklang bringt. An dieser Stelle gibt es auch übrigens Missinterpretationen des Customer Lifetime Values. Hier besteht nämlich ein großer Unterschied zum Customer Lifetime Revenue. Die meisten konzentrieren sich immer auf den Customer Lifetime Revenue, da sie lediglich den Umsatz betrachten. Wenn wir uns den Customer Lifetime Value anschauen, betrachten wir tatsächlich den tatsächlichen Cashflow nach Abzug von Warenkosten, Lieferkosten, Zahlungsanbietern, Rabatten, Retouren, Marketingausgaben und Co. Ein Tool, das uns den Customer Lifetime Value aufzeigt, das wir gerne nutzen, ist zum Beispiel Klar. Dankeschön und Max an sein Team. Ihr macht das großartig. Partner von uns. So, übrigens, Max hat mit seinem Team den Kassensturz und Steroids gemacht, habe ich schon erzählt gehabt. Der ist wirklich großartig. Darüber hinaus bietet auch Klar eine einfache automatisierte Übersicht, wie die folgende, also Cashflow je Kohorte, Umsatzentwicklung und Zeitverlauf, durchschnittliche Bestellwerte, Wiederholungsverkäufe, Kundenakquisitionskosten, Customer Lifetime Value und vieles mehr. Und das Ganze voll automatisiert. So sieht dann zum Beispiel eine Übersicht aus. Also da siehst du, im Daily Overview haben wir Net Revenue, die Conversion Rate, die Marketing Costs, CRC, Neukunden, Cost per Order, CM3, Net Orders, alles auf einer Business-Ebene. Ja, das ist nicht kanalspezifisch. So, und das brauchen eigentlich alle Stakeholder. Und jede Agentur sollte da reingucken und nicht irgendwo anders oder zumindest in den Kassensturz oder sonst wo, statt inkrementell in ihren Kanälen sitzen zu bleiben und nicht zu verstehen, welche Auswirkungen das Ganze im Kontext all der anderen Stakeholder denn hat. So, und der CM3, also die Contribution Margin 3, stellt in diesem Fall unseren Cashflow dar. Die wichtigsten Geschäfts- und Kundenzahlen wie der Nettoumsatz, Gesamtkosten für Marketing, Kundenmetriken wie der CRC sind alle auf einen Blick sichtbar. Nochmal geschrieben. Als Alternative kann man auch Triple Whale oder einfache Apps wie Lifetime Leave für den Einstieg genutzt haben, um ein erstes Verständnis für saubere Gewinn- und Verlustrechnungen im Prinzip zu bekommen, sowie das Thema Tracking und Attribution zu entwickeln. Hier ist nochmal so ein Auszug aus so einem simplen Triple Whale Dashboard. Auch hier sieht man dann wieder Net Margins, den Revenue per User, Returns, New Customer CPA, Blended CPA, Ads, Cash Turnover und so weiter und so fort. Und vor allem auch, wie gesagt, Net Profit. Mit solchen Dashboards behalten wir den Überblick über unsere wichtigsten Kennzahlen, können fundierte Entscheidungen für unser Unternehmen treffen. Absolute Chefsache, ja, und bildet dementsprechend die Grundlage, damit eine Agentur überhaupt in irgendeiner Form Ergebnisse liefern kann. So, und all diese genannten Tools haben übrigens auch verschiedenste Attributionsmöglichkeiten. Ja, so. Bedeutet, dass man Channel-Metriken wie den ROAS etwas akkurater auf den jeweiligen Werbeanzeigen zuordnen kann, als das die Plattform selbst können. Dennoch muss ich dich leider etwas zügeln, die Suche nach dem wahren ROAS ist ein bisschen zwecklos. Ja, so, warum ist das so? Es gibt jetzt verschiedene Attributionsmodelle, zum Beispiel, ich schaue mal einen 7-Day-Click Fenster an, das heißt, irgendwann innerhalb eines 7-Tage-Zeitraums kommt ein Klick zustande, dann der Kauf und das Ganze dann auf ein Last-Click-Attributionsmodell zum Beispiel. Also Last-Click ist wie in Google, ja, alles in Google wird immer Last-Click standardgemäß attribuiert, das heißt, Google zeigt dem jeweiligen Kanal nur den Verkauf dann an, wenn es der letzte Klick war. Und es ist natürlich immer, wer hätte es gedacht, Google, denn die Leute kaufen, wie wir gelernt haben, nicht direkt initial über eine Facebook-Werbeanzeige auf den Anhieb. Ja, gerade nicht ein bisschen teurere Produkte über 30, 40 Euro. Bedeutet, in der logischen Folge, ja, Google macht das natürlich gerne, weil Google möchte, dass du denkst, dass ganz viele Google-Ads jetzt sinnvoll sind, dass du aber bitte das einmal etwas anders betrachten kannst. Und dafür gibt es verschiedene Attributionsmöglichkeiten, aber mach dich da bitte nicht kirre. Wie gesagt, wegen des Dark Social Effects werden diese Plattformen, die geben einem eine Richtung, eine etwas bessere Richtung, die sammeln mehr Daten und mehr Informationen, aber sind nicht die Single Source of Truth. So, all you need. Bis zur ersten Million, Kassensturz mit den wichtigsten Metriken, bis zu achtstelligen Umsätzen, Multichannel-Attributionssoftware für Kontrollwerte, Tracking bis runter auf den Cashflow, Beispiel Triple Whale, klar, Tracify, done. So, Probleme, die aufkommen werden. Keine Ahnung, was mit den Zahlen konkret getan werden soll. Ja, das ist tatsächlich jetzt die große Frage. Was sollen wir denn dann mit den Zahlen? Was sollen wir denn denen sagen und so weiter und so fort? Was für eine Frage beantworte ich mir denn da jetzt eigentlich? Und da ist jetzt sozusagen erstmal ganz wichtig, dass du dir vielleicht auf unserem YouTube-Kanal erstmal die anderen Videos anschaust. Ich werde immer wieder auf die Themen hier im Tracking zurückkommen, denn das ist, wie gesagt, die Basis, die wir in all unseren Unternehmen schaffen, ist erstmal hinzugehen und zu sagen, hey, so kann das gut funktionieren. So bewerten wir das, so holen wir uns die Zahlen her, bevor wir uns dann praktisch die Marketingfragen beantworten. Also welches Angebot spiele ich in Meta, was gebe ich den Influencern, was passiert auf Google, wie bauen wir unsere E-Mail-Flows auf, wie spielt das alles zusammen, welcher Mitarbeiter hat welche Rolle, wer muss was finden und so weiter und so fort. Das ist in den Videos erklärt. Ansonsten gibt es auch so einen kleinen Shortcut und das ist eventuell eine Zusammenarbeit mit uns anzufragen. Ja, jetzt da du so ein bisschen über den Erfolg von E-Commerce-Marken Bescheid weißt, kannst du dir vielleicht überlegen, die Schritte in naher Zukunft mit uns umzusetzen. Falls du daran interessiert bist, dann kann ich dir einmal empfehlen, dir hier den genauen Prozess einmal anzugucken. Du kannst bei uns auf icosa.de/prozess einmal gehen, hier auf die Seite. Dort erkläre ich nochmal das Hybridmodell. Du siehst hier einmal den Report, den Prozess und eine Checkliste. Also hier nochmal ganz klar ein paar breitere Informationen, nicht nur zum Thema Tracking, sondern auch in vielerlei Hinsicht über unsere Growth Map, also aktuelle Marktsituationen. Nochmal hier, wie gesagt, die Prozesslandkarte mit unserem ganzen Thema zum Prozess, wo hier Daten aggregieren und Analyse als absolute Basis im Prinzip steht. Ja. Und genau auch hier ein Video, wo unsere Growth Map im Detail erklärt ist. Hier ist das Video jetzt unavailable, kann nochmal auf Nico Frank hier gehen. Und dann haben wir hier einmal unsere Growth Map erklärt. Ja, also hier kannst du es dir alles in Ruhe mal anschauen, findest du hier verlinkt in deinem PDF und kriegst hier auch nochmal einen Überblick über das, was bei uns hier so passiert. So, falls dir dieses Video gefallen hat und du jetzt ein paar Schritte weitergekommen bist zum Thema Tracking, vielleicht noch Fragen offen sind oder sowas, schreib gerne hier unten in die Kommentare rein. Wir sind da für dich. Ansonsten schreib gerne mal auf LinkedIn oder auf Instagram, ganz egal, wo du willst. Wir werden jetzt die nächsten Wochen immer mehr solche langen Videos mit Guides veröffentlichen, damit wir den Markt mal ein bisschen schulen werden da draußen. Ich freue mich total über Feedback. Also wenn du irgendwas noch wissen willst oder mal Ideen hast, welchen Guide ich als nächstes machen soll zum Thema Meta-Ads, CRO, CRM oder auch Kommunikation, alles was dazugehört, HR und Recruiting, wie man Brands aufbaut, wie man sich differenziert und so weiter, dann lass eine Nachricht da, Daumen hoch oder abonnier den Kanal, da würdest du uns einen riesengroßen Gefallen tun. Wir machen das hier nicht, um uns hier selbst irgendwie zu beweihräuchern, sondern wirklich, um den Markt ein bisschen zu schulen, damit du da draußen erfolgreicher werden kannst, damit die vielen E-Com-Brands da draußen erfolgreicher werden. Wenn du hier Podcasts zuhörst, dann schau dir das vielleicht nochmal auf YouTube an, dann kannst du dir auch alles runterladen. Bis zum nächsten Video, dein Nico.